Eine ganz normale Busfahrt steht heute für dich an. Keine Stunts, keine Grenzübertritte. Es geht einfach nur von dir zu Hause nach Kaiserslautern, Linden. Und auch deine drei Busfahrer sind heute alle in Deutschland eingestiegen, auch wenn Paul sich fühlt, als wäre er in Asien. Mehr dazu gleich. Die Woche vor den deutschen Meisterschaften, die dient nochmal zum Luftholen für uns alle. Nächste Woche geht der Trubel dann so richtig los. Wir freuen uns aber auch, dass du eingestiegen bist. Lehn dich mit uns zurück. Danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Jo, auch heute ist wieder Löwenanteil Partner dieser Folge. Löwenanteil, das sind Biofertiggerichte aus 100% natürlichen Zutaten und mit besten Nährstoffen. Wir haben es schon oft besprochen. Ich muss sagen, zurzeit habe ich das ungefähr dreimal die Woche mindestens auf dem Teller. Geht einfach super schnell. Ich brauche gerade nicht so viele Kohlenhydrate, weil ich nicht so viel am Rad sitze, wie ich will. Aber bei euch ist es bestimmt anders. Also ich mache es meistens so, dass ich mir eine Portion, also so ein ganzes Glas dann nach dem Training reinziehe. Und es gab auch immer wieder ein paar neue Sorten in der letzten Zeit. Die werden immer von einem Spitzenkoch ausgearbeitet und die Rezepte verfasst. Also ist wirklich super lecker. Ich habe eigentlich alles durchprobiert und ich würde sagen, mein Favorit ist so mittlerweile, ich kann mich schwer entscheiden, aber das Erdnusscurry ist so ein Ding, das geht immer. Und sie haben jetzt auch eine Bolognese, die ganz gut schmeckt und die natürlich auch dann gut zu ergänzen ist, wenn man so ein paar extra Carbs braucht. Wie sieht es denn bei euch aus?
Ja, ich bin ja eher so Pragmatiker, was das erste nach dem Training angeht und da hilft mir Löwenanteil auf jeden Fall, das effizienter noch umzusetzen und mein Favorit ist eigentlich schon seit längerem der Chili Vegano und ich zimmere eigentlich auch immer so ein ganzes Glas rein. Also
ich dachte, du teilst es jetzt nochmal auf.
Nee, also schon immer komplett. Also ich mache da keine halben Sachen im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wenn dann, ganze Glas.
Ja, du hast aber auch natürlich einen Kalorienumsatz ein bisschen höher als die meisten. Also wenn ich jetzt da eine Beilage zu habe, dann reicht mir auf jeden Fall ein halbes Glas.
Ich mache das eigentlich wie Paul ohne Beilage, aber mich erinnert diese ganze Erzählung so ein bisschen daran, 2004, 2005, wie man so nach Hause gekommen ist und nach dem Radfahren erstmal eine ganze Weile lang nichts gegessen hat, um dünner zu werden. Was für ein Schwachsinn es war. Man wurde auch extrem viel langsamer. Also jetzt wirklich dieses Glas von Löwenanteil. Mein Favorite ist Kichererbsen-Curry. Proteine, Ballaststoffe, noch ein paar Kohlenhydrate dazu machen. Einfach direkt, super einfach nach dem Training direkt rein. Also so schnell wie möglich, weil du einfach wesentlich besser regenerierst. Also das ist mein Favorite hier.
Ja, wir können es auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr jetzt auch das Ganze mal ausprobieren wollt, checkt doch mal die Seite von Löwenanteil. Da könnt ihr euch alle Gerichte angucken. Und mit dem Code Besenwagen gibt es dann auch den besten Deal und 10% Rabatt. Also schaut mal rein, löwenanteil.com und alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
Ich wollte gerade irgendwas auf Asiatisch sagen, aber es gibt ja nicht Asiatisch als Sprache.
Ja, lass es.
Ja, das ist ja.
Es ist noch ein bisschen früh hier heute Morgen.
Hey, mein Wecker ist auch wirklich erst ganz kurz vor unserem Treffpunkt hier losgegangen. Ich hatte eine schlechte Nacht.
Ja, ich bin ja bei der Eurobike, oder war gestern da, hier bei Arbus im Hotel und hier wird morgens um 5.50 Uhr schon laufen gegangen und Sport gemacht.
Alter.
So machen das anscheinend normal arbeitende Menschen und dann irgendwann Frühstück.
Schon, ich habe eben kurz vorm Aufwachen, habe ich noch so einen Albtraum gehabt, dass ich mein Mikro verschlammt habe und nicht aufnehmen kann. Und
zum Glück hängst du immer, ne?
Ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinen Einleitungsthema eben an und lassen dich, Paul, kurz erzählen, warum du denkst, dass du auf einer asiatischen Messe bist.
Achso, ja, bevor wir dahin gehen, ich finde es gerade witzig, dass man halt einfach merkt, dass wir morgens aufnehmen. Also bei uns dreien ist so richtig so, also Andi ist ja eh, also so wie Andi jetzt ist, ist er eh immer. Aber wir beide, Basti, bei uns merken wir auf jeden Fall so eine gewisse Latenz.
Ich bin schon 4 Stunden wach, Freunde, also alles gut.
Aber die letzten Male, ja, du bist ja aber halt, wie Paul sagt, immer du, so. Genau. Die letzten Male war schon extrem witzig. Da waren wir irgendwie wach abends.
Ja, genau, irgendwie waren wir da abends wach. Ja, genau, ich bin auf der Eurobike und die, die war ja früher mal ganz, ganz groß und ich glaube, wichtig ist sie wahrscheinlich immer noch auf irgendeine Art und Weise, aber es sind halt viele Radhersteller nicht mehr da und viele Komponentenhersteller auch nicht mehr. Also SRAM ist zum Beispiel gar nicht mehr hier, die hatten früher mal so ein, einfach eine halbe Halle. Ja, und an Radmarken ist echt, sind noch ganz wenige vertreten von den größeren. Und ja, ist halt, da sind so gefühlt so zwei Hallen nur mit asiatischen Herstellern oder Zulieferern. Und das ist echt krass. Also es ist, das fühlt sich nicht mal an wie irgendwie so eine, Anführungsstrichen, coole Messe, wo irgendwie so nice, wo sich Leute Mühe geben für so Messestände, sondern einfach nur noch, hier ist unser Produkt, Kauf. Also so gar nicht mehr irgendwie schön hingebaut. Natürlich so Schwalbe, Abus, wie sie auch alle heißen, so und die kriegen das irgendwie schon noch hin, die machen schöne Stände und so, aber da gibt es halt auch Hallen. Ja, dann kaufst du da eine Schraube, da eine Kette, weißt du, so ungefähr, und dann baust du dein Fahrrad zusammen mit den ganzen Teilen und das ist halt schon, ja, also so richtigen Vibe spüre ich da nicht mehr. Ich glaube, die Cycling World in Düsseldorf, die ist da mehr am Zeitgeist gerade, was so die Konsumierenden angeht. Ja, von daher war jetzt nicht so, war nicht so spannend. Aber ich habe mir Helm vorgestellt gestern, in dem ich mit
entwickelt habe. Ja, ich hab's gesehen.
Ja. Kann man den auch mit Haaren tragen oder muss man dafür?
Nee, dazu muss man sich die Haare schneiden, um den tragen zu dürfen.
Ja. Musst du dann deinen Kopf in so eine Form, also wurde deine Form extra mit deinem Kopf gemacht oder wie hast du den entwickelt?
Nee, also es wurde tatsächlich meine Kopfform gescannt, aber ich habe ja...
Wurde nicht so ein Abdruck gemacht mit so Gummi drumherum?
Nee. Wie beim Kieferorthopäden.
Ja, genau, so habe ich mir das jetzt vorgestellt.
Ich habe so einen schönen osteuropäischen Kopf, so mit so einem schönen flacher Hinterkopf vorne, Stirn
auch flach. Ist Rostock jetzt schon Osteuropa?
Kanisterkopf. Naja,
Ich bin auf jeden Fall näher an Osteuropa dran als an allen anderen, als Rostocker. Und nee, halt einfach, keine Ahnung, so ein bisschen halt, so wie es der Helmut anfühlen muss. So.
Aber gibt es jetzt irgendwo so einen Kopfabdruck von dir, wie so eine Büste, weißt du?
Ja, wahrscheinlich bei Abus irgendwo, ja.
Kannst du das besorgen, dann können wir uns das ins Büro stellen.
Ich glaube, es gibt es nur digital.
Ja, aber dann lassen wir das halt drucken. Wir haben 3D-Drucker im Keller. Ist kein Problem.
Ja, okay. Ja, was man halt so als Podcast hat, ne, hat man halt auch einen 3D-Drucker im Keller stehen. Ja, ich guck mal, ob es das irgendwie gibt, ja.
Hammer.
Also Anhänger machen da draus. Kann man ja auch klein drucken.
Oder so kleine Hupen für einen Lenker.
Ja, weißt du?
Kannst du so kleinen Fossi drücken.
So kleine Gummifossi-Köpfe.
Ja. Dann geht das so, nee.
Das wäre tatsächlich witzig.
Oh Gott,
Das kriegen wir hin.
Ey, ich hab eine brutale Story erlebt am Wochenende. Ich war jetzt irgendwie so Dienstag, Mittwoch war ich so ein bisschen krank. Keine Ahnung, wieso jetzt im Sommer. Egal, ist jetzt auch wieder besser, glücklicherweise.
Bist du immer nur 4 Stunden am Tag gefahren, anstatt 5 und 6?
Ich bin am Wochenende, glaube ich, echt ein bisschen zu viel gefahren. Beziehungsweise, hab ich Sonnenstich oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dann irgendwie krank. Erstmal kurz, nur, ich will eigentlich gar nichts darüber sagen, aber wie kann man als Bastian Marx dann krank sein, in der einzigen Woche, wo keine Rennen im Fernsehen kommen, wo man sich dann hinlegen könnte und die gucken könnte? Keiner hat so schwer wie ich. Egal. Ich bin Freitag. Freitag wollte ich mich hier mit Ben treffen zum Fahren. War dann irgendwie logistisch kleine Fehlplanung seinerseits. Egal. Er war noch mit Jonas Messerschmidt und Jon Knolle unterwegs. Die sind mir entgegengekommen. Ich bin mir noch mit denen mitgefahren. Eine ganze Weile. Auf jeden Fall, diese Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt so richtig in ihrer Absurdität zusammenkriege. Wir bringen Ben so weit, wie es geht, bis nach Schwerte. Alle drehen ab. Ich fahre mit Messerschmidt zurück. Da ich bis dahin keinen Bäckerstopp gemacht hatte, musste ich dann einen Bäckerstopp machen. Irgendwie so nach 3 Stunden, 2 Flaschen, sau heiß, nichts mehr zu essen. Sind wir in so ein Rewe, in so einen da angelagerten Bäcker. Messer kannte den schon. Und ich bin so rein, hab mir ein Stück Kuchen bestellt und einen Kaffee und hab Messer gefragt, ob er noch was will. Meinte er, hier so ein Milchbrötchen. Und dann dachte ich so, okay, wir haben von hier noch eine Stunde nach Hause, ich habe nichts mehr zu essen, ich nehme aus Sicherheit auch noch so eins mit. Habe ich bestellt. Sie fragte schon so, am Anfang schon so, ist das alles für hier? Ich so, ja. Und dann sagte ich so, ja. Und dann noch zum Mitnehmen 2 Milchbrötchen in eine Tüte, weil ich habe ja eine Tüte gebraucht zum Mitnehmen. Hm. Ihr merkt vielleicht schon, worauf es hinausläuft.
Ja, das ist nicht so
Deutschland,
smart.
Deutschland in a nutshell. Also, ich hatte eine Tüte, die ich bestellt hatte für zum Mitnehmen. Da waren 2 Milchbrötchen drin, aber theoretisch war davon nur 1 zum Mitnehmen. Ich wollte es einfach unkomplizierter machen und nicht sagen, okay, ich hätte jetzt gerne noch 2 Milchbrötchen. 1 davon ist zum Mitnehmen, 1 werden wir vermutlich hier essen. Ich setze mich hin mit meinem Kuchen, Messer packt sich sein Milchbrötchen aus oder ich ihm seins, fängt an zu essen, kommt die Frau und sagt halt, hier, Sie haben das zum Mitnehmen bestellt, Sie dürfen das jetzt nicht hier essen. Bitte packen Sie das ein. Ja, daraus ist eine kurze Diskussion entstanden.
Darf ich kurz fragen, ist es so, weil der Inhouse-Preis 10 oder 20 Cent mehr ist als der Außerhalb-Preis?
Mehrwertsteuer.
Ja.
Wie, warte mal ganz kurz, zahlt man
eine unterschiedliche Mehrwertsteuer für zum Mitnehmen als Inhouse?
What the fuck, ernsthaft? Das wusste ich nicht. Alter, wie bescheuert ist denn das bitte?
Ja, also lernt das alle, denn wir sind fast im Knast gelandet.
Warte mal, aber ganz kurz, das ist halt, wenn man jetzt innen drin konsumiert, kostet es 19% und außerhalb 7 oder was?
Ja, zum Beispiel. Also kann man jetzt nochmal googeln, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber so ungefähr.
Alter, ey, das ist wirklich richtig Deutschland, Alter.
Die Frau.
Deswegen wollen sie es ja anpassen. Nur deswegen, damit du dann dir die Option offen lassen kannst, ob du beim Bäcker dich doch nochmal hinsetzt oder nicht.
Ah, da ist natürlich die Frage, ob die Bäcker das ändern oder ob die es trotzdem beibehalten.
Ja, ey, pass auf, die Frau uns dann die Situation erklärt, dass jetzt theoretisch gleich ein Kontrolleur kommen könnte und sie dann richtig Ärger bekommen würde.
Der Mehrwertsteuerkontrolleur.
Die Anweisung käme von, in Anführungszeichen, ganz oben. Naja, gut.
Vom
also,
Bäckermeister.
Ich habe schon wirklich versucht, da freundlich zu bleiben und reasonable, naja, egal. Sie ging dann wieder weg, Messer zupfte weiter an seinem Milchbrötchen. Messer, wer ihn kennt, brutalster Outlaw. Dann kam die Vorgesetzte. Und die Vorgesetzte hat dann wirklich ohne Freundlichkeit uns rausgeschmissen.
Milchbrötchen aus der Tüte genommen.
Sie hat uns ihres Ladens verwiesen. Und
Hausverbot.
Ja, genau. Sie hat dann noch wir hatten unsere Radflaschen auf dem Tisch stehen, weil wir die noch auffüllen wollten. Sie hat dann behauptet, wir würden unser Wasser trinken noch in ihrem Laden. Und dann ist es so ein bisschen eskaliert, weil Messer konnte dann auch nicht mehr, freundlich bleiben, beziehungsweise, ja, die war so absurd, diese Situation. Ich habe ihr dann wirklich nochmal ganz klar erklärt, wie ich das gerade selbst eingekauft hatte und einfach nur, um es nicht komplizierter zu machen, das so gemacht hatte. Aber sie meinte dann, Messer müsste jetzt rausgehen und das essen. Und da war ich halt auch nicht mehr dabei. Egal. Er hat es dann im Laden aufgegessen. Ich habe auch relativ schnell aufgegessen. Ich habe dann auch noch ein Wasser gekauft in diesem Bäckerladen, um meine Flasche aufzufüllen.
Zum Mitnehmen dann, oder zum da?
Zum Mitnehmen, habe ich auch extra gesagt, zum Mitnehmen.
Aber du hast es ja da konsumiert.
Nee, ich habe es nur abgefüllt und mitgenommen dann.
Ja, ist so. Also, was du mit dem, ja, ob das in dich reinkippst oder eine Flasche.
Hast recht.
Hast du viel bezahlt?
Es war so unangenehm. Es war wirklich so unangenehm und wirklich fast Knast für alle Beteiligten, weil die wären ja auch fast in Knast gekommen, weil wenn der Kontrolleur gekommen wäre.
Steuererziehung.
Steuerhinterziehung noch viel, also wir wären ja vielleicht nur so ein paar Tage oder untersuchungshaft, aber die wären ja für Jahre in den Knast gekommen.
Ja, neben Uli Hoeneß, aber.
Und am Ende sind es wieder die Radfahrer gewesen, die sich in der Gastronomie schlecht genommen haben. Eigene Flaschen mitgebracht, am besten noch ein Butterbrot selber ausgepackt aus der Trikottasche.
Das ist Steuerdoping, ist das.
Wie du das hier gerade so erzählt hast, musste ich an diesen, kennt ihr den Mario Basler-Skit von Fest und Flauschig, dem Podcast? Wo er immer sagt, Füße geblutet.
Ja, yeah, nee. der ist gut.
Habe ich ihm eine reingehauen und am Ende war ich wieder der Depp.
Ja. Genau so ist das.
Tüte, Milchbrötchen, Tüte, und am Ende waren wir wieder die Deppen.
Ich will
das muss Fabian bitte so zusammenschneiden.
Ich will mich jetzt auch gar nicht lustig machen über die Leute. Es scheint ja wirklich so problematisch zu sein, dass die da so von gefrustet sind, dass sie so reagiert haben. Aber es war wirklich komplett unverhältnismäßig.
Aber ganz,
ja,
aber
gut, das mich stören die ganzen Rennradfahrer in den Cafés auch mittlerweile. Also bin ich.
Ja, Andi, das sagst du jede Woche einmal.
Der Bäcker war leer.
Kann ich verstehen. Also kann ich komplett verstehen.
Andi, das
da sind keine Rennradfahrer in diesem Bäcker. Ja. Normalerweise. Naja, jetzt sind auch keine mehr da, weil ich glaube, da werden wir nicht mehr hingehen. Egal. Das war meine Geschichte zum Wochenende.
Aber ich habe jetzt was gelernt. Ich habe mich immer gewundert, warum man in-house und sowas irgendwie mehr zahlt.
Ich wusste das schon, echt nicht. Weil ich im Studium bei McDonald's gearbeitet habe und da war das schon so.
Was? Nee, aber bei Mc's macht es Unterschied.
Was hast du bei in-house. McDonald's gemacht?
Ja, alles. So, wenn du da halt so als Studi arbeitest, musst du ja alles machen.
Okay.
Also,
ich war
am
Big
Grill.
Macs belegt. Nee,
ja,
wirklich.
Ja, ich war hauptsächlich an der Theke oder im Drive. Im Drive genau. Ist der beste Job.
Ja, aber jetzt, die Frage musst du mir jetzt mal beantworten. Warum habt ihr Schuhe gehabt, mit denen man schlittern konnte? Oder war der Boden wirklich so ölig, dass man einfach die ganze Zeit rutscht?
Ja, auf jeden Fall. Also du musst Sicherheitsschuhe, nee, Quatsch, das stimmt nicht. Du musstest auf jeden Fall schwarze Lederschuhe musstest du tragen. Das war die Kleiderordnung. Wobei man da sagen muss, Franchise McDonald's, das war Franchise, war nicht... Nee, das war Company sogar, genau. Es gibt ja Company und Franchise, da gibt es leicht unterschiedliche Regeln. Und das waren Company McDonald's, aber da war die Kleiderordnung auf jeden Fall schwarze Lederschuhe und dann dieses geile Polo und halt eine schwarze Hose dazu. Die gab es von McDonald's, aber die Schuhe musste sie selber mitbringen. Also irgendwelche billigen schwarzen Lederschuhe, so billig wie es ging, gekauft. Genau. Und dann, ja, da ist so viel Fett auf dem Boden, dass du zwischen der Shake-Maschine und dem Pommes-Automaten kannst du halt 3-4 Meter überbrücken, ohne dich bewegen zu müssen dabei, wenn du ganz leicht anschiebst auf der einen Seite.
Aber da jetzt noch eine kurze Frage. Aber bei Mc's kosten doch alle Dinge gleich viel.
Bei Company McDonald's ja, bei Franchise McDonald's dürfen die aufschlagen.
Ernsthaft?
Also da kosten Dinge, wenn du die verändern sich ja wahrscheinlich auch so inflationär, die Preise, aber wenn du weißt, ein McFlurry kostet so und so viel und du bist bei McDonald's, wo das paar Cent mehr kostet, dann weißt du, das ist ein Franchise-McDonald's.
Das muss ich, glaube ich, dem Cardio mal sagen, weil der Cardio ist ja richtiger Mc's-Fan. Immer wenn wir unterwegs sind, musst du unbedingt zu Mc's. Und da muss er sich, glaube ich, mal seine Map da aktualisieren, damit er nur noch zu Company McDonald's fahren, wo es dann günstiger ist.
Ja, dann muss er vorher recherchieren auf der Strecke.
Ja. Okay, wieder was gelernt, ey. Was für ein Informationspodcast hier. Wissenspodcast, Besenwagen.
So, jetzt zu den harten Themen, oder?
Ja, wollen wir mal zum Radsport kommen?
Ja. Ja, also die hauptgestellte Feedbackfrage diese Woche war, ob wir uns mal äußern könnten zu der neuen ARD-Dokumentation.
Ja, ich finde, man sollte GEZ jetzt endgültig abschaffen.
Andi, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt hier...
Nicht auf den Öffentlich-Rechtlichen rumreiten. Okay, dann beschränken wir uns auf die ARD.
Ja, nein. Bitte, nein.
Das meinte
Andi jetzt gerade wirklich nicht ernst, weil es da ganz viele Programme gibt, die super sind.
Aber ganz viele Leute werden auch sagen, ja,
ja,
Polarisierung
nur ein paar eingeleitet. Nur ein paar.
Ja, also wir hatten schon, ich hatte das Ding nicht geguckt, weil es sah von außen schon nach reinem Clickbait aus und ich war so ein bisschen angetriggert. Dann hatten wir aber viele Fragen bekommen und haben dann so in unserem Chat beschlossen, ja, wir müssen das besprechen jetzt hier. In dieser Donnerstagsfolge. Und dann habe ich es geguckt. Dienstagsabends, glaube ich. Oder ich weiß nicht mehr, montags oder dienstagsabends. Hab mir dann auch schon einige Notizen gemacht, die kommen jetzt wahrscheinlich hier dann demnächst auch noch zur Sprache. Um am nächsten Morgen festzustellen, nachdem ich dann auch schon mit meinem Freund Dominik Klemme über diese Dokumentation und ein kleines Psychogramm von Hajo Seppelt kommuniziert hatte. Da habe ich dann morgens festgestellt, dass unsere Kollegen Max Walscheid, Tobias Knaup und Richard Weinsheimer einen Podcast mit Hajo Seppelt über dieses Thema gemacht hatten. Und da muss man jetzt eigentlich mal neidlos sagen, wer sich für das Thema interessiert als Radsport-Fan und Besenwagen-Fan, der darf da jetzt auch ganz klar mal deren Podcast hören, weil besser hätten wir es nicht machen können.
Ja, muss man so sagen. Also super Arbeit von den Jungs. da kann man mal sehen, wie, also die haben denn ja, die haben das Ganze ziemlich gut aufgedröselt und mal ein paar kritische Fragen gestellt, die dann auch überhaupt nicht, also wo Hajo Seppelt einfach nicht standhalten konnte und eigentlich zugegeben hat, ja, okay, das stimmt, das ist so nicht richtig, das hätte man anders machen müssen. Also ich bin nachhaltig enttäuscht von dieser Dokumentation. Meine erste Reaktion war irgendwie so, oh, komm, ey, jetzt wieder so pünktlich zur Tour. Natürlich, Aufmerksamkeit ist am größten, ist klar, warum man es dann bringt. Dann habe ich es mir angeguckt und dachte ja schon, okay, ne, also es gab ja auch schon ein paar richtig gute Sachen, die die gemacht haben. Ne, also gerade diese Dokumentation, wo es darum ging, wie eigentlich Dopingverfahren ablaufen und was die Gefahren sind. Ne? Also es ist ja so, dass du anders als im Zivilrecht oder kein, also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber jedenfalls ist ja so, wenn jetzt Paul jemand vorwerfen würde, er hat mir was geklaut, dann müsste ich ja beweisen. Aber im Dopingrecht ist es ja so, ich kann einfach behaupten, Paul hat geklaut und er müsste das Gegenteil beweisen. Also, wisst ihr, was ich meine? Diese Doku, die sie da zu dem Thema gemacht haben. Und generell muss man ja sagen, ist die Arbeit von Leuten wie Hajo Seppelt ja auch super wichtig und hat ja auch letztendlich dazu geführt, dass wir heute einen sauberen Sport haben, dass ich meine Karriere in einem Umfeld haben konnte, wo man ohne Doping auch erfolgreich sein konnte. Aber das, was sie da jetzt rausgebracht haben und am Ende ja auch irgendwo jemand bei der ARD das abgesegnet hat, muss man sagen, das kannst du eigentlich so nicht bringen. Also das Ding ist eine glatte 6, ja. Also, dass sie da hinten raus noch jemanden gefunden haben, der immer noch im Radsport arbeitet, okay, das ist so das einzige Ding, wo ich sage, okay, damit hat man wenigstens irgendwas Sinnvolles oder irgendwas erreicht, ja, was so auch nicht sein sollte. Ja. Also ich finde, alle, die irgendwie was gemacht haben, sich nicht dazu bekannt haben und rehabilitiert sind und da vielleicht immer noch irgendwas drehen, ja, die sollten haben auf jeden Fall im Sport nichts zu suchen. Aber die Art und Weise, wie sie diese Doku gemacht haben mit fragwürdigsten Experten, beziehungsweise würde ich noch nicht mal Experten jetzt dazu sagen, einfach irgendwelche Leute vor die Kamera geholt, die Doku dann auch so gestaltet haben, dass Fragen offen bleiben. Ne? Das unter anderem gibt er ja auch zu in dem Podcast von RTW. Also die 45 Minuten, die ich mir jetzt noch aus meiner Freizeit rausgezogen habe, die hängen nach.
Ja, bei mir waren es 21 Minuten, weil ich habe es auf zweifache Geschwindigkeit gerade von der Aufnahme mir angeschaut. Weil ich habe den Podcast auf der Autofahrt gehört. Ich war in Paris auf dem Weg zur Eurobike und also du hast ja gerade gesagt, dass du dem Sport ein Umfeld machen konntest, wo es keine Rolle gespielt hat. Ich war jetzt gerade erschrocken, echt sein, dass ich es anscheinend nicht war. Das ist mein ja, Umfeld, zumindest ne? Beim ersten Profiteam. Ja, nein, also ich.
Es war zumindest nicht mehr so bei uns, dass ja das teamorganisiertes Doping gab. Ne? Also das waren einzelne Personen, vielleicht kleinere Grüppchen innerhalb von der Mannschaft, aber es war jetzt nicht so, dass ein Teammanager gesagt hat, wir rollen jetzt mal hier ein Programm aus und da muss jetzt jeder mitmachen. Ne?
Ja.
Dass dann vielleicht noch so ja 2010er Jahre, dass das auch noch so ein Übergang war, wo es vielleicht noch mehr passiert ist als heute, das mag sein, aber trotzdem war es ja so, dass Leute, wo ich auch sehr sicher bin, dass die nichts gemacht haben, sehr große Erfolge einfahren konnten. Und also
ich würde der Sache jetzt keine, ich hatte es mir gesagt, angeschaut in zweifacher Geschwindigkeit, vielleicht sind einige Dinge auch nicht so rübergekommen, wie es bei euch rübergekommen ist. Ich fand es jetzt nicht so beschissen, wie ich es am Anfang vermutet hätte, dass es ist. Aber ich fand auf jeden Fall, was mich an solchen Sachen halt einfach stört, ist das Ding, dass die Paris-Roubaix rannehmen mit dem 4 km/h und sagen, dass das irgendwie also ne, laut ja, deren also
müssen wir schon, müssen wir ein bisschen genauer erklären, so können wir das jetzt nicht, also ja, nein, wenn wir in nein, Details aber, reingehen, würde ich auch gerne, also kannst du mir mal erklären, die vergleichen irgendein Paris-Roubaix von 1998 mit einem
genau.
37,8er Schnitt mit diesem Jahr, wo 47,8er Schnitt oder was war und sagen, das ist nicht menschenmöglich, so einen Fortschritt zu machen.
Genau, laut deren Berechnung sind nur 4 km/h möglich.
Berechnungen?
Nee. Stopp. Ja. Stopp.
Gut, Andi.
Die Berechnungen, die waren gar nicht auf Paris, auf dieses Beispiel. Nein, da wurden einfach Äpfel mit Birnen verglichen. Die sagen, durch die ganzen Fortschritte, neues Training, Ernährung, Technik und so weiter, sind schnellere Geschwindigkeiten von bis zu 4 km/h im Schnitt möglich.
Ohne irgendeine Herleitung.
Genau. Und die haben einfach die Daten dann von Paris-Roubaix als Beispiel genannt, wo es halt ein Riesenunterschied ist. Aber gerade bei dem Rennen ist es ja so, guckt euch einfach mal das Material an, was 1998 gefahren wurde und heute. Also das sind wahrscheinlich 10 km/h Unterschied.
Das stimmt ja, was ihr beide sagt, aber es ist ja trotzdem, ich gucke mir es an, der sagt diese Zahl und nimmt dann Paris-Roubaix. Und meine Herleitung ist dann, und das kann ich mir vorstellen, dass viele Leute so, die beziehen das dann darauf und sagen, okay, krass, das sind aber dann irgendwie 10 km/h. Ja, das ist das Problem, was ich mit der Doku habe.
Genau.
Und das Gleiche ist auch mit diesem Experten, der von mir aus ein Experte sein kann, aber lass es erstmal so stehen, dass er von mir aus ein Experte ist, aber den dann als einzige Meinung hinzunehmen und zu sagen, und wenn der sagt, das ist nicht möglich, dass das dann einfach auch so ist, das finde ich unglaublich fahrlässig. Also wirklich unglaublich fahrlässig.
Ja, es ist ja extra so gemacht, ne? Das sagt er in dem Podcast von Max, Richard und Knaub, dass die Doku extra so gestaltet ist, dass sich danach jeder seine Meinung bildet. Also, es ist einfach gar nicht so, es ist so.
Aber ist ja eben nicht, es gibt diese andere Perspektive nicht ausreichend. Wenn man dann mit den Leuten von Deceuninck spricht, klar, du hast dann irgendwie ein paar Leute von Teams, aber das ist nicht in dem Maße, wie der andere Typ die Zeit bekommt.
Die kann es aber auch nicht geben, meiner Meinung nach. Also gerade wenn man den Podcast von Max, Tobi und Richard hört, bleiben da verschiedene Dinge für mich hängen. Das Haupt-Takeaway ist einer der letzten Sätze, die Hajo Seppelt da von sich gibt. Und das habe ich als Zitat rausgeschrieben. Das ist wirklich 1:1. So sagt er das am Schluss. Wir haben keinen einzigen Beleg dafür, dass heute Topstars dopen. Das sagt er. Und am Anfang, gerade schon so in der Vorstellung, kommt halt raus, dass er sagt auch selbst, er ist kein Radsportfan und er guckt keine Radrennen.
Ja.
Er
hat also eigentlich keine Ahnung von Radsport.
So sieht es nämlich aus. Also man muss jetzt nicht Radsportfan sein, klar. Aber wenn man über etwas berichtet, dann sollte man halt im besten Fall, wenn man so kritisch über etwas berichtet, dann sollte man, wie Andi sagt, Ahnung davon haben. Und ich denke, dass er und sein Team
warum?
Wirklich keine Ahnung davon haben, warum Radsport heute schneller ist. Und dann kommt sowas raus. Ich denke nicht, dass er sich in Tiefe damit beschäftigt hat. Das kommt auch im Gespräch mit mit Max sehr gut raus, weil Max als aktueller Profi natürlich alles weiß, was in diesem Sport gemacht wird und nicht gemacht wird. Und die beiden, lustigerweise, kommen dann eben auch, da kommt auch Hajo Seppelt während dem Podcast drauf, dass er Max Walscheid in Zukunft vielleicht doch öfters mal fragen sollte, wenn es strittige Themen gibt. Das sagt er auch im Podcast.
Ja, aber dazu habe ich jetzt schon irgendwie auch eine komplett andere Meinung. Ich finde, man muss nicht Experte in der Sportart sein, um über die Sportart kritisch zu berichten, in dem Bereich, in dem man kritisch berichtet, sei es Doping. Also der Kampf muss über Leichtathletik, Fußball, Schwimmen berichten, da muss da drin kein Experte sein, aber...
Aber du kannst nicht Argumente aus Bereichen nehmen, von denen du dann keine Ahnung hast.
Ihr habt jetzt gerade ganz eure Punkte gebracht. Aber ich glaube, wir sind uns sehr einig, aber ich finde schon, dass er das darf. Aber mir gefällt es auch nicht, dass er in dem Podcast sagt, okay, Max, lass uns mal Kontaktdaten austauschen, vielleicht ziehen wir dich jetzt zur Rate. Auch so sollte es nicht sein, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt jemand, der in der Öffentlichkeit steht und in dem Fall seine Meinung vertritt und seine Position, dann auf einmal der Experte ist, sondern es müsste ja noch viel diverser sein. Wenn du sowas machst, öffentlich-rechtlicher, hast du einen gewissen Anspruch und du musst viel, viel mehr Perspektiven einholen. Es reicht dann eben halt auch nicht, dass dann als nächstes immer Max Walscheid da sitzt oder immer John Degenkolb, sondern es müssen noch viel, viel mehr Leute aus anderen Bereichen mit einbezogen werden. Und das ist mein Problem mit der Sache. Es geht ja gar nicht darum, ich finde gut, dass Max hat einen unglaublich guten Job gemacht. Also es war ja auf einem extrem hohen Niveau und er hatte ja auch in Seppelt so oft irgendwie an der Wand. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass jetzt dann auf einmal die Person der Experte ist, sondern auch da müssten noch mehr Perspektiven eingebracht werden. Und das kommt mir immer in allen Bereichen zu kurz. Und das ist ja, halt, wie die ARD im Allgemeinen im Radsport agiert, um ehrlich zu sein.
Es kommt halt auch raus, dass, also für mich jetzt, dass Hajo Seppelt aus einem gewissen, ich will es mal Trauma nennen, da irgendwie agiert. Also er erklärt so ein bisschen, wie er auch zu dieser Dopingberichterstattung kommt. Und es ist halt so die Enttäuschung und der mediale Umgang mit dem Dopingskandalen der Vergangenheit. Und er ist scheinbar auf dem Stand, dass man aus dem Radsport heraus nicht mit ihm redet, weil halt oft nicht mit ihm geredet wurde. Deswegen ist er auch erstaunt in dem Moment, dass quasi Max Walscheid mit ihm normal redet und öffnet ihm da die Tür. Was jetzt erstmal nicht schlecht ist, wahrscheinlich für die Zukunft, aber Paul hat vollkommen recht, das sollte grundsätzlich die Herangehensweise sein. Ich finde gut als Takeaway aus dem Ganzen, Andi hat das schon relativ früh gesagt. Andi hat sich nämlich getraut, in die Kommentare zu gehen auf Social Media bei Sportschau. und das sehe ich als eine Entwicklung, dass das nicht mehr als bare Münze sofort genommen wird und alle Kommentare nur noch sind, ja, Radsport eh gedopt, sondern das mit der Zeit, und das schreibe ich jetzt auch mal Medien wie uns und den Jungs und anderen zu, Leute langsam ein bisschen mehr Ahnung von Radsport und den taktischen und technischen und was auch immer Gegebenheiten haben und wissen, dass das jetzt hier eigentlich haltlos ist, was da vorgetragen wird. Also da freue ich mich extrem, und es gab halt wirklich viel Gegenwind gegen diese Veröffentlichung. Und ja, ich sehe es dann auch so, dass wir auch gerne dafür da sein dürfen, die Leute zu erziehen.
Titel, ein guter Titel eingefallen. Wir können Gegenwind. Die ARD-Doping-Reaktion, Redaktion unter der Lupe.
Ja, jetzt ist glaube ich, also ne, die Jungs vom ETV haben das so oft gesagt. Es geht gar nicht darum, die Arbeit generell zu kritisieren. Es ist halt einfach nur, dass vielleicht gewisse Perspektiven nicht, wie soll man es sagen, also dass man die hinterfragen kann und auch sollte, und dass mehr Leute mit einbezogen werden müssen bei solchen Recherchen und du nicht einfach Dinge pauschal hinstellen kannst. Und
ja gut, die müssen schon auch ein bisschen mehr prüfen, wen sie da wirklich vor die Kamera setzen. Und ich glaube, dass entweder haben sie das nicht gemacht, oder es fehlt ihnen an dann eben dem Fachwissen, dass sie sich schon aneignen müssen. Das sehe ich dann halt ein bisschen anders, ne? Also muss ich schon mit dem Thema auseinandersetzen.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Aber dafür musst du dir ja Leute ranholen, die dir das dann erklären. Und nochmal, ich habe jahrelang auch selber bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, und ich kann dir sagen, guck dir bitte mal an, welcher Content vor einer Tour gemacht wird, um den Radsport zu erklären. Da wird keinerlei Gedanke dahin verschwendet, den Leuten wirklich die Komplexität es ist ein simpler Sport nach außen, aber im Tieferen ein sehr komplexer Sport, wo viele Dinge dazukommen, die eine Leistung zustande bringen und wie so ein Mechanismus auch in so Teams funktioniert. Und das wird ja nie wirklich mal im Detail erklärt, weil man es den Zuschauern nicht zutraut. Und genauso wird diese Doku dann halt auch rausgebracht. Das ist auf Bild-Zeitungsniveau. Und ich finde, das ist halt nicht das, was öffentlich-rechtlicher Sender tun sollte, weil das machen sie bei anderen Sportarten wie Fußball eben halt nicht. Und also nicht in diesem Ausmaß, dass es so unterkomplex ist. Und das finde ich halt, verwerflich an der ganzen Sache. Und zum Glück, wie du schon sagst, Basti, gibt es mittlerweile Leute, die sich mehr auskennen, die auch ein bisschen dann quasi kommentieren und sagen, ey, so einfach ist es nicht und man kann es nicht so darstellen. Zum Glück sind wir da mittlerweile. Aber auch, das liegt an uns. Ja, das kommt durch solche Formate, wie wir es sind, wie RTW, wie andere, auch englischsprachige Podcasts, aber nicht durch die Arbeit von Öffentlich-Rechtlichen. Und da sind sie meiner Meinung nach, werden sie ihrer Aufgabe halt nicht gerecht. Und das ist, was mich daran halt auch stört. So.
Ja. Nochmal vielleicht so als letztes, wäre mir auch noch wichtig, man kann sich da jetzt natürlich irgendwie herleiten, wer diese dubiose Person sein soll, die in der Doku vorkommt. Ich bin da auch in gewisser Weise bei Andi und sage so, solche Leute haben im Radsport nichts mehr zu suchen. Es gibt aber halt auch Beispiele, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die irgendwann in ihrer Karriere mal einen Cut gezogen haben zu einem Dopingmissbrauch in ihrer frühen Karriere und jetzt in Anführungszeichen geläutert, aber einen ganz anderen Weg vollziehen und eine gute Arbeit machen im Radsport. Also ich weiß nicht, Andreas Klier war hier schon öfter zu Gast und dem würde ich jetzt mal zugestehen, dass er da weiter im Radsport arbeiten darf.
Ja, auch dieses Verteufeln dieser einen Person und ja, das finde ich jetzt auch gerade echt problematisch. So, ich bin auch da bei Andi. Gleichzeitig ist halt auch richtig gesagt, du musst halt den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, weiter irgendwo Leben führen zu können.
Genau, und eine zweite Chance, eine realistisch gesetzte zweite Chance mit Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit muss immer bestehen, die natürlich bei dieser Person jetzt nicht unbedingt öffentlich passiert ist.
Ja, es also ich sage ehrlich, geht ja auch um die Jahre, um das Team Hiram, so, und war ich jetzt auch gerade schockiert in der Doku auf jeden Fall, dass da so ein paar Sachen gedroppt sind, von denen die mich auch sehr überrascht haben, um ehrlich zu sein, aber ja. Gut. Ist halt, ja. Zum Glück liegt das irgendwie alles hinter uns, aber ja. Von daher würde ich die Doku auch gar nicht so negativ, weil für mich gab es neue Erkenntnisse, von daher. Jetzt nicht unbedingt im Positiven, aber.
Für mich nicht. Also, das hat mich auch einfach, weiß ich nicht, große Zeitverschwendung. Das Einzige, also, wenn man sich das angeguckt hat, gerne den, wie gesagt, den Podcast hören mit von RTW zu dem Thema, dann hat man wenigstens so ein bisschen Genugtuung, wenn man von der Doku enttäuscht ist, dass das mal wirklich dann auch auseinandergenommen wird und das überhaupt nicht standhält, wenn man da nur mal einen Max Walscheid mit gebrochenem Arm zwangspausiert ranlässt, dann reicht das schon, um das ganze Ding zu demontieren.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Wir verbringen ja täglich Stunden online, am Smartphone, am Laptop, auf Social Media. Aber was man sich mal überlegen muss, ist, was du so tippst, klickst und ansiehst, das wird oft lückenlos aufgezeichnet.
Genau, ob Meta, Google oder Drittanbieter, sie erstellen digitale Profile von dir. Und je mehr du surfst, desto mehr wissen sie auch. Auch über Dinge, die du vielleicht gar nicht teilen möchtest.
NordVPN schützt dich genau davor. Deine Verbindung wird verschlüsselt und dein Standort bleibt verborgen. Du surfst anonym, sicher und entscheidest selbst, was du preisgibst.
Gerade bei Social Media oder bei der Nutzung öffentlicher WLANs merkt man, wie schnell man angreifbar wird. Mit NordVPN ziehst du da eine klare Grenze. Und du schützt deine Privatsphäre.
Für uns Sportlerinnen ist Kontrolle wichtig über Training, Regeneration, Ernährung, etc. Warum also auch nicht die Kontrolle über unsere Daten haben?
NordVPN ist einfach zu bedienen, läuft auf allen Geräten und gibt dir die Kontrolle zurück über deine Daten, über deine Entscheidungen und über deine digitale Identität.
Die Kontrolle über deine Daten hast du mit NordVPN wie über deinen Rad mit dem Lenker in der passenden Breite. Und über nordvpn.com/besenwagen bekommst du einen richtig guten Rabatt plus bis zu 4 Monate gratis dazu. Das ist auf jeden Fall günstiger als die meisten Lenker.
Andi, der Meister in Bezug herstellen zum Radsport, immer wieder beeindruckend. Aber ja, bei mir passt, finde ich, der Vergleich eher mit NordVPN zu einem digitalen Helm.
Tja, egal ob Lenker oder Helm, mit NordVPN hast du im Internet alles sicher unter Kontrolle. Also check's aus auf nordvpn.com/besenwagen. Okay. Es ist nicht so super viel passiert.
Wir können weiter mit Schwachsinn machen.
Ja.
Neue UCI-Regeln, wow.
Neue UCI-Regeln. Ja, großer Aufreger schon letzte Woche. Wir haben es letzte Woche nicht behandelt, weil Folge war eh schon lang, hatten einen ausführlichen Gast, hatten viel zu reden davor und so weiter. Ich hatte mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich bin mittlerweile halt auch schon wieder auf dem Punkt, nachdem ich auch mit ein paar Experten in dem Bereich geredet habe, dass meine Meinung dazu ist und die Meinung dieser Experten, es wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird und die Regeln werden nochmal geändert werden, weil vieles halt nicht mit Industriestandards übereinpasst und so weiter und auch nicht richtig durchdacht ist. Ihr könnt gerne auch gleich eure, ich würde mal kurz die Änderungen durchgehen, die wichtigsten, wie sie vor 2 Wochen rausgebracht wurden. Paul hat mir schon eine Frage gestellt, die kann ich auch direkt beantworten. Es ging um Lenkerbreiten, es ging um Laufradfelgentiefen, es ging um Übersetzungen, um Gabelbreiten, genau. Bei Gabelbreite, das kam halt direkt nachdem der Faktor-Prototyp bei der Dauphiné veröffentlicht wurde. es hieß dann irgendwie, der würde gerade so reinpassen. Wenn ich mir die Fotos von der Gabel angucke, würde ich sagen, nein.
Doch, es aber der ist aber legal. Auch,
es wurde nicht so richtig verifiziert. Ich dachte dann erst so kurz, das ist Lobbyarbeit von der Konkurrenz, dass die das Ding gesehen haben, Schiss hatten und dann bei der UCI bezahlt haben, dass sie das verbieten. Aber wenn es reinpasst, kann es ja nicht so sein. Lenkerbreiten wurden auf, und es ist so ein bisschen undurchsichtig, 40 außen an den Drops.
Mhm.
Es hieß dann in der ersten Stellungnahme, dass es oben 35 außen an den Shiftern wäre oder an der Montagestelle der Shifter. Das ist aber jetzt, glaube ich, im Katalog dann doch auch 40-40 gewesen. Und dann sollten zwischen den Shiftern innen an den Enden der Shifter 32 cm minimal sein. Wurde dann von diversen Leuten mal ausprobiert, wie das aussehen könnte. Und die mussten dann ihre Shifter bei einem 38er Lenker, der quasi legal wäre, nach außen drehen, um da überhaupt eine richtige Montage zu erzielen. Ja, also Fazit, die UCI hatte eigentlich diese 35-40 Variante, die hätte ich jetzt aus Ergonomiesicht gesagt, ist ein guter kleiner Lenker. Oben 35 außen, unten 40-40 außen und die Shifter leicht nach innen rotiert, was mit 32 innen nicht möglich wäre. Der Lenker grundsätzlich wäre aber tatsächlich eine zeitgemäße, gute kleine Lenkerform. Und ich denke, da kommt es vielleicht auch über eine kleine Änderung hinten raus jetzt auch raus. Wenn du die Shifter nicht eindrehen darfst, mehr als dass sie zwischen sich 32 cm haben, das klingt jetzt wenig, aber es ist nicht wenig.
Aber die Shifter sind doch schon nochmal generell geregelt, also sind auch nochmal separat geregelt.
Das war schon mal separat mit 10 Grad.
Genau, aber das gilt dann nicht mehr.
Das fällt raus.
Das gilt nicht mehr, also darf man die jetzt wieder mehr reindrehen?
Nein, weniger.
Noch weniger.
Nein, dass wenn die Regel kommt, die Regel machen sie ja, um das nicht mehr messen zu müssen.
Die Regeln sollen ja grundsätzlich ab 2026 zählen. Wie gesagt, ich denke, das wird nochmal überarbeitet, weil sie können es eigentlich nicht wirklich ausprobiert haben, wo sie das aufgeschrieben haben, weil dann hätten sie gemerkt, dass es schwachsinnig formuliert ist, weil wenn man jetzt einen Dura-Ace-Shifter, einen aktuellen, der selbst schon eine Innenrotation hat, so an einem 38er Lenker montiert, dass die Shifter enden 32 cm zwischen sich haben sollen, dann muss man die nach außen drehen, nicht mehr nach innen. Naja, egal. Dann Felgentiefen über 65 mm sollen verboten werden ab 2026 und Übersetzungen von, also maximal 54-11 sollen legal sein.
Genau, und da sage ich dir, das ist Lobbyarbeit, weil...
Ja, könnte auch sein.
Weil das ist nämlich eine Shimano-Übersetzung und einer der größeren Sponsoren bei der UCI ist, wer?
Shimano.
Ja, und man hat sich da nämlich nicht auf eine Abrollumfang, zumindest in der Kommunikation, verständigt, sondern auf eine Übersetzung.
Mhm. Aber du kannst diese Übersetzung ja auch nur mit einem gewissen Umfang fahren, sonst ist ja auch schon wieder zu viel.
Ja, genau, aber ne, das Ding ist die Kommunikation dahinter. Du hast ja nicht wie im Juniorenbereich, wo du sagst, Abrollumfang ist, oder war früher so, ist sie, oder also, im Jugendbereich 7 noch was, sondern
dazu
ist halt,
gehört jetzt die Information, dass der Konkurrent SRAM bereits ab einer Übersetzung von 50-10, was die größte Stock-Übersetzung erstmal ist, die auf Fahrrädern montiert ist, schon illegal wäre. Denn 50-10 ist schon ein kleines bisschen größer als 54-11. Jetzt hat SRAM bei Profis aber natürlich noch wesentlich größere Blätter plus, die kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile sogar auch kaufen, Aftermarket, 52er und 54er Blatt von SRAM. Also müsste ein Profi 2026, sollte diese Regel durchgehen, wovon ich erstmal nicht ausgehe, auch nach einem Gespräch mit Leuten bei SRAM, die denken auch, das wird nochmal geändert. Schauen wir mal. Müssten jetzt die Profis, da es ein 49er Blatt von SRAM gar nicht gibt, 48-10 fahren.
Und das wäre zu klein.
Gonna happen. Ja. Das soll jetzt irgendwie ausgetestet werden bei einem bestimmten Rennen, irgendwie im August, habe ich gelesen. Ich habe dann einen anderen Podcast mal wieder gehört und da meinte jemand, man merkt hier, dass die UCI und in ihrer personellen Führung, die französisch ist, sich relativ viel auch mit französischen sportlichen Leitern austauscht.
Ja.
Also und es wird Marc Madiot hier angeführt.
Genau, der und das...
Ja, Paul, mach weiter. Ja,
nee, Entschuldigung, aber das ist halt so, dass Marc Madiot will Vorsitzender werden von dieser Safer-Kommission, die solche Sachen beschließt. Marc Madiot ist der, der seit Jahren rumschreit, Radcomputer weg, Powermeter weg, Radio weg. Also alles, was irgendeine Art von Fortschritt irgendwie bedeutet für den Sport. Radsport und das soll jetzt
1970.
Der sein, das soll der sein, der jetzt dann quasi mitbestimmt oder Vorsitzender ist von der Kommission, die quasi prägend ist für den ganzen Radsport. Ne? Also alles, was bei der UCI passiert, landet irgendwann auch bei Nationalverbänden. Das muss man auch wissen, dass Nationalverbände diese Regeln auch erstmal übernehmen müssen. Wenn es keine UCI-Rennen sind, können Nationalverbände auch eigene Regeln haben. Aber gleichzeitig geht das auf die Radindustrie runter. Also das, was ihr da im Laden kaufen könnt, hat ja Einfluss bei dem, was bei der UCI passiert. Und das finde ich halt so krass. Das ist halt so, dass der Typ da einfach weg ist. Aber nee, Entschuldigung, dass der Typ dann da eventuell Vorsitzender ist. Ich habe nichts gegen Marc Madiot, aber nicht in der Position. Da finde ich, ist er der falsche Mann. So.
Und trotzdem würde wahrscheinlich der Kompetenzlevel massiv steigen, wenn Marc Madiot da der Vorsitzende wird. Weil auch hierbei denkst du dir ja so, okay, wer hat sich das bitte ausgedacht? Da fehlt auch einfach der Bezug zum Sport. Obwohl er irgendwie beim Weltverband arbeitet, hat er anscheinend keine Ahnung. Um das, warum diese ganzen Regeln eingeführt werden, zu beantworten, ist ja, dass man für mehr Sicherheit sorgen will und sagt, okay, wir müssen die Geschwindigkeiten reduzieren, wo du dich ja fragst, okay, es geht darum, wer am schnellsten im Ziel ist, aber wir wollen das möglichst langsam machen oder wie. Also es macht ja auch an sich gar keinen Sinn, diese Geschwindigkeitsreduzierung. Und es wird ja dadurch auch nicht langsamer. Also
ja gut, das Argument finde ich auch ein bisschen falsch, also wenn du natürlich die Gänge wegnimmst und irgendwie die Reifen wieder so und so machst, Lenker breiter, also irgendwo wird das, also wird es auf jeden Fall erstmal nicht direkt schneller.
Ja, aber wie viel langsamer, ne? Also
ja, aber,
nicht,
ja, genau.
Nicht so viel langsamer, dass man sagt, okay, ja. Da fährt jetzt keiner mehr gegen Verkehrsschild.
Genau, aber das Problem an der Sache, finde ich, ist ja auch, dass die UCI sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, wie man Material so machen kann, damit es langsamer wird und den Fahrern das Leben komplizierter macht, den Teams, aber sich weniger mit beschäftigt, wirklich zu gucken, wie ein Finale von der Etappe aussieht.
Ja.
Also unmittelbare Dinge, die zu realisieren sind, werden da nicht gemacht. Und das steht für mich von außen nicht unbedingt in der Balance, sondern man versucht da sehr viel auf einer technischen Ebene umzusetzen und das Ding irgendwie zu beeinflussen, anstatt auch mal dahin zu gehen und zu sagen, ey, wie können wir eigentlich so den Veranstaltern helfen dabei, die Rennen sicherer zu gestalten. Weil das auch in der Kopenhagen-Sprint und so war ja auch wieder Katastrophe. Also es ist halt so, wo du sagst, ne, also wo, also vielleicht der falsche Ansatz auch erstmal und ja, keine Ahnung. Ich bin auch gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Ich glaube, man kann sich da jetzt dumm und dämlich drüber reden. Das wird so eh nicht umgesetzt.
Ich habe Nackenschmerzen von der Woche, ganz ehrlich. Also ich habe so viel Kopf geschüttelt. Ich kann nicht mehr.
Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass die Industrie da auch gegenhält. Und sagt, ey Leute, ihr könnt jetzt hier nicht einfach solche Regeländerungen machen, die ein halbes Jahr vorkommen, da kann Basti da was zu sagen, weil es finden ja Entwicklungen statt, es sind ja auch Prozesse, viel Geld, wie das reinfließt, und jetzt einfach so einen Riegel davor schieben, weiß ich nicht. Und ich habe, was ich jetzt gehört habe, es geht ja auch, ich weiß nicht, ob es öffentlich war, jetzt schon irgendwie auch so ein bisschen um das Helm-Thema, diese Zeitverhelme, die auf der Straße gefahren werden, bei Straßenrennen.
Ja gut, immerhin eine gute Idee. Also.
Aber Basti, sag mal, also wie weit sind Hersteller, die an neuen Produkten arbeiten, wie weit werden die abgeholt von der UCI?
Also unser Hauptentwickler hat mir darauf geantwortet, normalerweise kriegen die sehr früh Bescheid über Änderungen, die eben Design betreffen. Also wenn eine Rahmenform jetzt irgendwie von der UCI anders reglementiert ist als vorher, gibt es normalerweise sehr weit vorher Bescheid. Und er hat sich auch selbst gewundert, dass das einfach so gedroppt wurde fürs nächste Jahr. Er meinte dann aber auch, dass Radhersteller ja über sowas quasi informiert werden und dass es dann eine Klausel in dieser Regelung gibt, wenn ein Produkt schon in Produktion ist, beziehungsweise so und so weit im Entwicklungszustand, dann ist es trotzdem, kann es trotzdem verkauft werden. Und
okay, das heißt,
kann scheinbar auch eingesetzt werden. Also wenn eine Rahmenform schon quasi in der Produktionsphase oder in Asien schon Molds angelegt sind, also Formen fürs Carbon, dann hat man ja schon Hunderttausende von Euros dafür ausgegeben bis dahin, wenn nicht mehr, dann ist dieses Produkt auch trotzdem weiterhin gangbar.
Weil diese Lenkerthematik ist ja jetzt, alle Hersteller fangen an, eigene Koppe zu entwickeln. Mhm. Ja, das ist ja unglaublicher finanzieller Aufwand auch. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was damit passiert, weil alle fangen an, mit Flair zu arbeiten. Und Flair ist jetzt von Nachteil, wie dieser Hebel.
Aber weil das eigentlich auch wieder halbwegs gut, gut formuliert ist, tatsächlich in der Regelung. Es werden 2,5 Zentimeter maximal Flair pro Seite formuliert, wo ich auch sage, also das ist schon relativ viel beziehungsweise gut für einen Straßenlenker.
Aber der Flair bringt ja nichts, wenn das Innenmaß von den Hebeln.
Ja, also, genau, ne? Richtig.
So, das ist halt. Deswegen ist auch das 35
Ist das dann flairbar?
Und das ist Witzige, ist ja, ja, Andi, wie er sich freut, das ist, wie dann die 35 Zentimeter oben außen sind, aber dann 32 innen, also es haut, weil die Hebel sind schon viel breit. Also
wenn es auch außen wäre, würde es halt Sinn ergeben, aber so halt nicht.
Ja, was, genau, das macht ja keinen Sinn.
Was ist denn euer Lieblingsgeschmack beim Flairbar?
Ich muss mir mal welche schicken, dann kann ich die probieren.
Aber abgesehen davon, also ich finde es ja okay, dass man jetzt Lenkergrößen beschränkt, aber vielleicht sollte man das dann auch so ein bisschen an die Körpergröße der Fahrer anpassen, ja, oder Fahrerin.
In Schulterbreite.
Weil ich glaube, die Fahrerin, ich glaube, wir haben bei, also mit 1,60 Meter Körpergröße 65 und dann so ein breiter Lenker ist jetzt auch nicht so geil, aber auf der anderen Seite muss auch keiner mit 1,95 einen 35er Lenker fahren.
Ja. Und wir können da in diesem Podcast aus Erfahrung sprechen. Also ich fahre jetzt seit sehr, sehr langer Zeit einen 35er Straßenlenker und das klingt für manche Leute vielleicht breit, ist es aber gar nicht. Es ist wirklich eigentlich für meine Körpergröße völlig normal und ein 40er zu greifen ist ultra weird und es ist auch nicht unsicher. Es ist einfach normal für kleine Menschen.
Ja.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht mit der Urlaubsplanung. Ich werde auf jeden Fall in diesem Sommer nochmal Richtung Italien fahren und da gibt es immer so eine Situation, die mich richtig nervt, ist, wenn du in Schweizer Grenzgebiet bist oder sogar durch die Schweiz fährst und vergisst, dein Datenroaming auszustellen, dann kostet dich das direkt auf einen Schlag ein paar Euro. Richtig unnötig. Naja, das Ganze passiert nämlich auch gar nicht so selten, wenn man mit dem Rad durch die Alpen fährt, dass du dann irgendwann mal Schweizer Netz bekommst und zack sind es wieder, weiß ich nicht, bei mir sind es glaube ich 8 Euro, die das dann kostet pro Tag. Das ist super ärgerlich und das Ganze kann man umgehen mit unserem Partner Sally, die nämlich Datenpakete für deine eSIM, die du dir damit installierst, anbietet und ja, du dir eben diese Roaming-Gebühren sparst, indem du dir einfach vielleicht vorher so ein Datenpaket holst für die Schweiz oder auch für andere Länder.
Genau, und wenn ihr es nicht so wie der Andi macht, auf dem Weg nach Italien oder absichtlich oder unabsichtlich an der Schweizer Grenze langtuckelt mit eurem Rad und in das Schweizer Netz reingeströmt werdet, gibt es natürlich auch Sally in 190 weiteren Ländern, in denen ihr Urlaub machen könnt.
Die USA oder andere Kontinente sind da natürlich ein No-Brainer, aber du musst nicht unbedingt eine Weltreise machen, um von Sally zu profitieren. Es reicht ja schon die etwas komplizierter werdende EU aus. Nicht nur die Schweiz, auch Großbritannien wird da so ein bisschen schwieriger. Und mit Sally bist du da auf der sicheren Seite. Und mit Besenwagen können wir dir da auch einen Rabatt verschaffen, nämlich 15% auf alle Datenpakete mit dem Code sally.com/besenwagen. Sinn ergibt's eh, also einmal draufklicken, bei uns in den Shownotes gibt's den wie immer nochmal zum Nachlesen.
Gute Reise.
Weiter, UCI. Regelung.
Wie, immer noch weiter.
Ja klar, immer noch Safety, immer noch Sicherheit. Aus Sicherheitsgründen würde Oskar Riesebeek als erster Fahrer mal für eine Woche gesperrt jetzt. Wobei, wenn man das Video sich anguckt, kann man vielleicht dann auch sagen, okay.
Ist schon in Ordnung, dass er mal kurze Pause einlegt.
Ist schon in Ordnung, also er wurde gesperrt. War das im Kopenhagen-Sprint eigentlich oder war es bei Belgien-Rundfahrt?
Ich glaube, so wie die Straße aussah, würde ich jetzt mal behaupten, Belgien-Rundfahrt.
Also er wurde hat zwei gelbe Karten
auf einmal bekommen.
Auf einmal bekommen in einem Rennen. Also wenn man die innerhalb von einer Woche bekommt, glaube ich, wird man gesperrt. Er hat es an einem Tag bekommen und wegen zweimal Radweg benutzen. Und das zweite Mal war dann eben auch auf Kamera. Und man muss sagen, er hat dann da in der schon Finalphase gemerkt, er hat nicht die Position, die er hier haben sollte als Leadout-Fahrer. Und ist so aus Position 50, 60 außen am Feld über den Bürgersteig nach vorne gefahren und wollte sich da wieder einreihen. Da hatte aber einer der Ineos-Fahrer, der schon ganz außen am Feld fuhr, was gegen und hat sich da so ein bisschen gegengelehnt. Und dann ist Riesebeek zerschellt auf seinem Radweg, beziehungsweise genauso wie er reinflippern wollte, ist er wieder rausgeflippert und hat sich glücklicherweise nichts getan, schrie kurz auf dem Radweg, aber es ist nichts kaputt gegangen. Auf jeden Fall hat das gar nicht funktioniert und war eben ein ganz klarer Verstoß gegen die UCI-Regel, dass eben Radwege nicht benutzt werden dürfen.
Er hat sich wirklich, glaube ich, nichts getan. Das war kein Schmerzensschrei, das war ein Schrei der Dummheit.
Ja, sehr gut möglich, auf jeden Fall. Ja, er ist, glaube ich, im Touraufgebot, ne? Von Alpecin. Ich bin mir ziemlich sicher. Also diese Sperre, die ist jetzt wieder aufgehoben, bevor die Tour anfängt. Aber es hätte auch, also da kann man sehen, so es hätte auch dumm laufen können dann. Und das wäre für einen Fahrer in einem Vertragskonstrukt natürlich super heftig, wenn das Team auf ihn verzichten muss beim wichtigen Rennen.
Muss ich schon wieder einen Kopf schütteln. Ja. Auch da, das Kopfschütteln hört nicht auf diese Woche.
Ich habe hier als letzten Punkt aufgeschrieben, ich habe eine lustige Idee bekommen von jemandem, wie man die Tour de France spannender machen könnte, weil wir hatten es letztens darüber schon. Andi meinte schon so Parcours ändern und so weiter. Ihr kennt doch beide das traditionelle Handicap-Rennen von Lotto Kernhaus im Trainingslager.
Ja. Mhm.
Wer berechnet da eigentlich und wie, wann wer losfährt?
Der Trainer.
Und das nach FTP, nach errechnetem FTP oder was? Wird dann auf den Anstieg Also Vorsicht, nochmal zur Erklärung.
Also das ist ja jetzt kein Trademark Lotto Kernhaus Training, das gibt's. das wurde schon von anderen Teams übernommen. Also es geht darum, dass man so ein kleines Bergzeitfahren, Bergrennen veranstaltet. Man kann das natürlich auch auf anderem Terrain machen, aber meistens macht man es am Berg. Das heißt, die schwächsten Bergfahrer, die fahren als erstes los und die besten, also je besser man wird, desto mehr Handicap bzw. Zeitrückstand hat man und am Ende ist es dann trotzdem, geht es darum, wer als erster oben ist. Und das ist eigentlich immer ganz witzig, weil dadurch halt auch wirklich die Nicht-Bergfahrer auch mal eine Chance haben und und das will man jetzt bei der Tour machen. Gab es das nicht schon mal, so ein komischer Start, wo die Favoriten hinten fahren mussten?
Ja. Ja, genau so.
Vorsicht, ich muss aufpassen, ich habe wirklich Nackenschmerzen, wenn ich jetzt schon wieder anfangen muss, den Kopf zu schütteln.
Es war einfach nur eine lustige Idee. Also es war einfach nur Quatsch, aber jetzt stellt euch mal vor, so dass am Schluss Climb kriegt dann einfach Tadej so ein 5 Kilo Rucksack aufgesetzt. Das und Jonas ein 4,7 Kilo Rucksack und so weiter. Und dann sind alle Klassementfahrer sind dann gleich stark, so ungefähr.
Ja, aber im Prinzip gab es das ja schon, ne? Dieser Grid Start. Das war ja genau das, aber hat ja jetzt auch nichts gebracht, ne?
Ja gut, das war ja, also jetzt die Umsetzung bei Lotto Kernhaus ist besser auf jeden Fall.
Da hast du dich auch wieder gefragt, da fragst du dich auch, wer hat sich das ausgedacht? Also vielleicht war das noch der Mathe-Franzose da aus der Doku, vielleicht hat der das auch noch ausgerechnet.
Das könnte sein, könnte wirklich sein. Okay, lass nochmal ganz kurz aufs Wochenende gucken, es sind jetzt deutsche Meisterschaften, Freitag Zeitfahren, Samstag Frauenrennen, Sonntag Elite-Männerrennen. Wir haben die Frage bekommen, wo man sich da am besten hinstellen sollte, wenn man zugucken will. Ich glaube, das können wir beantworten, oder?
Weiß ich nicht. Ich auch nicht.
Okay, ich dachte, einer von euch wäre es gewesen. Aber mir hat irgendjemand gesagt, der die Runde in Kaiserslautern-Linden ist das, glaube ich, schon mal gefahren ist, das direkt nach Startziel, also direkt nach dem Start.
Ach so, fahren die Runde?
Ich ja, zumindest vielleicht leicht abgeändert, aber das soll ungefähr die Runde sein. Also du kannst ja jetzt vielleicht verifizieren oder nicht, vielleicht rede ich ja auch Schwachsinn, aber jemand hat mir gesagt, nach dem Start gibt es direkt einen relativ steilen, relativ engen Berg.
Ja, ja.
Und da könnte man sich super hinstellen, weil da also gibt es so wahrscheinlich jede Runde was
zu sehen. Genau, so waren die Sichtungs- und Bundesliga-Rennen halt immer, aber ich weiß nicht, ob die die Runde fahren. Wenn die die Runde fahren, dann ist das auf jeden Fall gut, der Berg, wo man sich hinstellen kann. Da ist oben raus, wird es dann auch frei und Windkante ganz oft.
Mhm.
Da kann es schon interessant werden, ne?
Hat die Runde denn so viel Höhenmeter?
Ja, ja, ja. Also die Runde
ist halt, schon so sein.
Die Runde ist halt eklig, weil wenn der Wind richtig steht, hast du halt die Hälfte der Runde einfach Gegenwind oben so nach dem Berg. Das ist halt schon geil. da kannst du richtig was auseinandernehmen, okay. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich kann es jetzt gerade nicht verifizieren, ob das die Runde ist. Und ich habe es auch nicht nachgeschaut. Ja. Und tue es jetzt auch gerade nicht, von daher.
Ja. Also ich glaube, das können wir, wie gesagt, das können wir so hinstellen. Mir hat es auf jeden Fall wenn es keiner von euch war, war es irgendein KT-Fahrer, der da auch am Start ist.
Nee, ich habe das schon erzählt. Ich war da schon ganz oft.
Ja.
Also war ich das schon bei uns hier, aber wusste nicht, dass wir da, dass die Runde fahren. Ja.
Andi, bist du da?
Ich bin da, ja.
Okay.
Also hier gerade oder bei der Deutschen Meisterschaft?
Bei der Deutschen Meisterschaft. Haben wir irgendwas dazu?
Ich bin nur morgen
zu berichten?
Bin nur morgen beim Zeitfahren.
Ah, okay.
Nö, habe ich nicht. Ich bin gespannt, wer gewinnt, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, so eine Dynamik hatten wir schon lange nicht mehr. Ne? Normalerweise gab es immer ein Team mit sehr großer Anzahl an Fahrern. Also, Hans Grohe in den letzten Jahren hat da immer so eine Übermacht am Start, dieses Jahr nicht, zumal man auch Lipowitz für die Tour schont und da kein Risiko eingehen will, dass er sich vielleicht in einem Sturz verletzen würde oder so. Und das Team hat ja auch in den letzten Jahren ein paar sehr starke Abgänge gehabt.
Deutsche
Abgänge
weniger
auch.
Weniger Deutsche als in den vergangenen Jahren.
Und dadurch teilt sich das alles so ein bisschen mehr auf. Und das kann ein ganz spannendes Rennen werden. Wer es nicht vor Ort guckt, ich glaube, es wird auch im Fernsehen übertragen. Ich bin echt gespannt, wer da sich das Trikot holt.
Du bist Manager in der Managementagentur der beiden amtierenden deutschen Meister.
Mhm.
Marco fährt nicht, habe ich gehört?
Nee, Marco ist ja leider beim Giro schwer gestürzt, hat sich die Kniescheibe gebrochen und kann seinen Titel so eben dieses Jahr nicht verteidigen. Franzi Koch, weiß ich nicht, ob ihr der Kurs dieses Jahr so entgegenkommt. Muss man sehen.
Okay, ich habe auch nichts Erhellendes beizutragen, und außer dass ich noch nicht weiß. Wenn, dann bin ich Sonntag da. Mal schauen. Und dann stehe ich auch an diesem Berg wahrscheinlich, also.
Ja, ist auch so auf der Runde auf jeden Fall die einzige Stelle, wo man richtig was sehen kann. Okay, dann, Jungs.
Ja. Wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen.
Hören wir uns. Ciao.
Ja. Ciao. Ciao, ciao.